begrüße Sie herzlich zu Nichts Besonderes. Das heißt, zu der Podcast-Reihe zum Erregenden am Alltäglichen, die sich innerhalb des größeren Rahmens des IFK-Podcasts Kulturdenken situiert. Mein Name ist Insa Hertel und ich freue mich, heute Professorin Kyung-Hwa Choi Ahoy diesmal für eine Lesung zu Gast zu haben. Ich möchte dich bitten, dich kurz selbst vorzustellen.
Danke für die Einladung, Insa. Ich freue mich, hier beim Podcast Nichts Besonderes dabei zu sein. Mein Name ist Kyung-Hwa Choi Ahoy. Ich bin Zeichnerin, Tagebuchschreiberin. Ich habe freie Kunst an der Hochschule für Bildende Künste Hamburg studiert. Seit 2019 unterrichte ich an der Kunsthochschule Weißensee Berlin. Ich komme aus Korea. 1991 kam ich nach Deutschland zu studieren. Seitdem lebe ich in Deutschland. Inzwischen habe ich hier mehr Zeit verbracht als in meiner Heimat. Heute würde ich mich als eine europäische Koreanerin bezeichnen. Als Europäerin möchte ich gerne eine aktive Teilnahme an dieser Gesellschaft haben. Damit meine ich auch das Wahlrecht in Deutschland. Bis jetzt ist es nicht möglich. Hoffentlich klappt es eines Tages. In Korea bin ich in einer traditionellen und gleichzeitig liberalen Familienatmosphäre aufgewachsen. Unter einem Dach wohnten drei Generationen zusammen. Meine Eltern, Großeltern und meine drei Geschwister. Meine Eltern haben uns die traditionelle konfuzianistische Verhaltensethik und Moralwerte beigebracht. Und sie haben die Bildung für ihre zwei Töchter als etwas Entscheidendes gehalten. Tatkräftig haben sie ökonomisch die Töchter dabei unterstützt, fast mehr als bei den Söhnen. Sie sagten uns immer wieder, dass die Frauen es schwer haben, in der Gesellschaft berufliche Fuß zu fassen. In dieser Atmosphäre und mit der elterlichen Unterstützung und Zuspruch bin ich nach Deutschland zum Studium gekommen, anschließend nach meinem Studium in Korea. Es war meine allererste Auslandreise gewesen. Damals war ich 23 Jahre alt. Als ich zum ersten Mal auf dem Frankfurter Flughafen angekommen war, spürte ich eine schleichende Angst vor dem Ungewissen, hier zu sein, und gleichzeitig eine große Neugier auf das Neue. Dieses Gefühl, so wie es war, ist einmalig gewesen und es hat sich nicht wiederholt. Mein allererster Eindruck auf Deutschland war weder die weißen Menschen noch die fremde Sprache. Es war die bunten Haarfarben von den Menschen. Bis dahin kannte ich nur schwarze Haare in Korea. Diese Regenbogenfarben haben sukzessiv in meiner Entwicklung eingeprägt und sie haben meine Denk- und Kulturhorizonte erweitert. Mit der Zeit änderte sich mein Gefühl der Fremde zum Vertrauten für Deutschland. Diese vertraute Fremdheit ist kontinuierlich spürbar bei den Zeichnungen, auch beim Text, vor allem bei meiner Beobachtung. Zurück zu den Anfängen mit den zahllosen Eindrücken. Ich habe begonnen, Deutsch als Fremdsprache an der Universität Trier zu lernen und gleichzeitig fing die Auseinandersetzung mit der deutschen Kultur, sie zu verinnerlichen, um das Fremde zu verstehen und mich mit ihm verständigen zu können. Eine zusätzliche Bereicherung, noch etwas Neues, was auf mich zukam, waren die Menschen aus aller Welt im Campus. Einige von ihnen habe ich als Freunde gewonnen. Wenn ich in Korea geblieben wäre, hätte ich diese Vielfalt der Freundschaft in meinem Leben nicht erlebt. Ich bin besonders für das in diesem Punkt dankbar. Das war eine biografische Skizze über mich. Kurz werde ich meine Arbeitsposition schildern. Seit geräumiger Zeit arbeite ich an drei laufenden Zeichenprojekten. Das erste ist Tagebuch und Tagebuchzeichnungen. Ein Tagebuch schreibe ich, seitdem ich lesen und schreiben kann. Besonders bei der Pubertät war das Tagebuchschreiben ein unabdingbarer Begleiter, ein wahrer Freund. Damals hatte ich nicht die bloße Ahnung, dass das später mein künstlerisches Lebensprojekt werden sollte. Während des Studiums an der HFWK Hamburg im Jahr 1999 habe ich beschlossen, mein Tagebuch auf Deutsch zu schreiben und täglich eine Tagebuchzeichnung lebenslang zu machen. Das mache ich bis heute, auch wenn es Tage gibt, an denen keine Zeichnungen entsteht. Gegenwärtig sind über 8.900 gezeichneten, nummerierten Tagebuchzeichnungen entstanden. Das zweite Projekt ist die Enzyklopädie Personae. Daran arbeite ich seit 2000. Ein drittes Projekt bezieht sich dem Thema Garten, eine serielle Arbeit, die aus Gartenzeichnungen besteht, seit 2012. Die zwei zuletzt genannten Projekte werde ich hier nicht mehr erläutern. Heute bleibe ich beim Tagebuch.
Es ist über Kyung-hwa Choi-ahoy unter anderem geschrieben worden, dass sie Beobachtungen im Alltag sammelt oder dass sie alltägliches Zitat registriert, aber in Konstellationen, die uns verwirren und ratlos machen, wie es bei Fritzwig Kramer heißt. Deutsche Wörter etwa würden Zitat in einem Sinn verwendet, den wir ihnen eigentlich nicht geben, und dass sie geschreiben werde, Zitat, um zahlreiche Nuancen, Präzisierungen oder Neologismen, Zitat Ende, bereichert, so Glasmeier. Die von ihr gebaute Sprache bringe zum Beispiel rhythmisch oder rhetorisch Erstaunliches hervor. Diese Hervorbringungen wiederum zeugen ebenso von einer Lust an Sprache, wie sie den Finger in die Wunde gesellschaftlich finsterer Bedingungen und Situationen legen können, wenn etwa eine alte Dame von, in Anführungszeichen, Knoblauchmenschen spricht, die sie nicht leiden könne und Choi-ahoy festhält, Zitat, wissen Sie, wie jedes einzelne deutsche Wort ich, können, Knoblauch, Menschen, leiden, schön ist? Wie können Sie einen so hässlichen Satz aus den wunderbaren, attraktiven Wörtern bauen? Zitat Ende. Es geht mit diesen künstlerischen Arbeiten also, so könnte man sagen, nicht zuletzt um äußerst relevante und ertragreiche Arten des Aufbrechens des allzu gewöhnlichen, sich Einschleichenden. Gefallen hat mir außerdem eine Aussage von Thomas Reinhardt, dass diese Künstlerin in ihren Arbeiten eine, Zitat, Kultur des knapp daneben pflegt. Ich bitte dich nun, mit eben dieser Pflege für uns fortzufahren.
Ja, ich setze es fort. Die Texte für die Lesung habe ich aus meinem Tagebuch vom 1999 bis dieses Jahr aus den diversen Stellen ausgewählt. Sie stammen aus meinen mehreren Publikationen. Ich habe die Lesereihenfolge nicht zeitlich linear dargestellt. Die Zeit springt hier und da, um mehr auf den Kontext zu konzentrieren. Die Gegenstände im Text spielen oft eine Rolle für ein Merkmal einer Erinnerung. Es geht nicht unbedingt um das Gegenstand, es geht eher um die Geschichte herum, um das Objekt und die Sichtweise der Umgebung in meinem Alltag. Ich fange erst mit einem Schreibtisch an. Der Text ist aus dem Buch Augenarzt und Uhrmacher. Es ist 2010 vom Textem Verlag erschienen. 22. Mai 2008. Schreibtisch. Eine Tischplatte mit vier Beinen. Es gibt einige Dinge, die schon längst weggeworfen sind, aber mir immer wieder einfallen. Der hier mit Bleistift gezeichnete Schreibtisch ist eins davon. Mein Vater kaufte den Tisch bei einem amerikanischen Möbelladen, bevor ich auf die Welt kam. Sein Schreibtisch diente einige Weile als einen Ort, wo er sein Buch, das Steuerrecht in Korea, schrieb und überhaupt es begründete. Als seine erste Tochter anfing, schreiben zu lernen, vererbte er in ihr. Als mein älterer Bruder zur Schule ging, gab sie ihn ihm weiter. Irgendwann bekam ich den Schreibtisch und als mein jüngerer Bruder in der Reihe war, gab ich ihn ihm. Es war eine Familiengeschichte mit diesem Schreibtisch. Er spielte eine schöne Rolle für einen Grundstein von Lesen und Schreiben in unserer kollektiven Kindheit. In meinem Gedächtnis war ich 7 und mein Bruder war 5. Ab und zu kamen Straßentierhändler in die Nähe von meiner Grundschule. Sie brachten viele Küken mit und verkauften die Küken in einem großen Karton vor dem Eingangstor. Wenn die Grundschulkinder die Küken im Ramenkarton sahen, konnten sie nicht einfach vorbeigehen. Sie kauften sie und gingen damit nach Hause. Mein jüngerer Bruder und ich taten es auch. Aber die meisten Küken von Straßentierhändlern hielten nicht lange durch. Am schnellsten starben sie am nächsten Tag. Die längste Zeit war eine Woche. Das Küken von uns war auch keine Ausnahme. Ein paar Tage piepste es glücklich, danach war es still. Am letzten Tag stand es regungslos an der Gartenecke, wo gerade die Sonne schien und zwinkerte schläfrig vor sich hin. Irgendwann schlief es ein und wurde nie, nie wieder wach. Wir trauerten lange. Mein Lieblingsraum in der frühen Kindheit war unter diesem Schreibtisch. Er war privat und geheim. Wenn ich mich beim Spiel versteckte, ärgerte oder langweilte, hockte ich gern unter diesem Schreibtisch. An dem Tag hockte ich auch wie immer drunter, gedankenlos einfach so. Meine große Zehe im rechten Fuß schob das Tischbein und mit den Fingern lieb ich die untere Fläche des Tisches. Dabei schaute ich aufmerksam jede Ecke der Unterwelt des Schreibtisches und entdeckte einen mit blauem Kugelschreiber gezeichneten Küken. Ohne große Gedanken öffnete ich die zweite Schublade. Seitlich auf dem Holz entdeckte ich eine Kritzelei meines jungen Bruders. Ich las XX Tag, XX Monat. Heute ist es der Todestag meines Kükens, deshalb bin ich traurig. Neben dem Graffiti fand ich eine Zeichnung, blau, Strich, Küken. Der nächste Text, aus dem ich vorlesen werde, ist aus dem Buch Liebergeld, was 2014 auch vom Textenverlag erschienen ist. 21. Mai 2012, Montag. Meine Bank heißt Haspa. Die Edition meines Alters ist jährlich und pünktlich vorgegangen. Die verwendete Sprache in meinen nächtlichen Träumen war ursprünglich instanzmäßig koreanisch, aber dann tauchte ab und zu Deutsch auf. Und danach wurde ohne Widerwillen in Deutsch integriert. Die Adresse meiner vergangenen Wohnorte wechselten ziemlich oft. Meine damalige Unterkunft war quasi ein Wohnmobil. Dementsprechend erneuerte sich ständig meine Festnetznummer. Meine Geschmacksrichtung hat auch Änderungen. Ich kann heute salzige Oliven essen. Esse sogar gerne Schweizer Käse und Fisch mit Mayo. Ohne Schwierigkeiten kann ich auch Nein sagen. Beim Abschied küsse ich die Leute auf der Wange. Wenn ich die Stimme eines Hundes nachmache, belle ich wow wow statt mong mong auf Koreanisch. Sogar sind meine Meinungen nicht mehr dieselben wie früher. Alles um mich änderte sich im Lauf der Zeit, seit ich hier beherbergt bin. Es gibt nichts, was sich nicht geändert hat. Trotzdem gibt es etwas, was haargenau gleich geblieben ist, meine Girokontonummer bei der Sparkasse. Meine Bank heißt Haspa. Vor 20 Jahren, direkt nach der Ankunft in Deutschland, hatte ich einige wichtige bürokratische Angelegenheiten dringlich zu erledigen. Dazu gehörte die Kontoeröffnung auf der Bank. Ohne Girokonto, keine Wohnung, keine Krankenversicherung, keine Immatrikulation an der Uni, keine Meldebestätigung und so weiter. Ich ging auf die Bank, die am nächsten an der Universität in Trier lag und praktizierte, so wie im Sprachlehrbuch stand: Guten Tag, ich möchte ein Girokonto eröffnen. Die danach folgenden Antworten und Fragen vom Bankangestellten verstand ich kaum, aber ich unterschrieb artig überall auf den mir vorgelegten Formularen und bekam schließlich die Kontonummer, die 10157579 lautet. Damals kam mir nie ein Gedanke, dass diese Zahlen noch bedeutende Spuren auf meiner Laufbahn hinterlassen würden. Egal wie und wo. Beim Mietvertrag, bei der Ausländerbehörde, auf dem Supermarkt, bei der Post, gegenwärtig bis zum Interneteinkauf. Ohne die Begleitung der Reihenfolge der oben genannten Zahlen bin ich in meinem Alltag völlig ausgeliefert. Immer mehr übte diese Zahlkombination eine aufdringliche, willkürliche Wirkung auf meinem Alltag aus. Das sich immer wiederholende Erlebnis der extremen Schwankung der Emotionen immer wieder kurz vor dem Monatsende. Damit fühlte ich mich zwar reich, aber schonungslos ausgeliefert. Diese zehnstelligen Zahlen, die nur aus ungeraden Nummern bestehen, komprimierten laut die banale und skurrile Substanz meines Lebens. Wenn ich durch Kontoauszüge im Ordner blättere und jeder Zeile nachgehen würde, könnte ich mehr oder weniger meine private Kleingeschichte haargenau wiedergeben. So wurde allmählich meine Kontonummer der Ausdruck meines Lebenslaufes und führte zu meiner Finanzgeschichte. Vor allem das historische Ergebnis, der Wandel von der deutschen Mark zum Euro. Inzwischen kann ich die Kontonummer auswendig in die verschiedensten Unterlagen eintragen. Das passierte einfach so, ohne dass ich sie auswendig lernen wollte. Aber obschon ich sie eigentlich konnte, nahm ich immer die Bahnkarte aus der Portemonnaie, wenn ich meine Kontonummer auf einen Überweisungsschein eintragen sollte, schrieb ich die auf der Karte stehenden Zahlen nach und nach ab und versicherte mich noch einmal mit einem Blick auf die Zahlen, wenn alles stimmte, warf ich ihn endlich in den Überweisungskasten ein. Die Kontonummer, deren Soll und Haben ich behutsam verwaltete, hatte eine Geheimzahl. Ich habe meine Geheimzahl meinem Lebensgefährten mitgeteilt, obwohl er auch ein eigenes Girokonto hat. Immer wieder ging er mit meiner Bankkarte auf Sky und holte Lebensmittel. Es erstaunte uns immer wieder, dass kein Kassierer nicht ein einziges Mal den Namen auf der Karte überprüft hat. Hätte er uns doch erwischt, wäre das die Bilanz meiner Erzählung. Wir, die Kontonummer und ich, sind im Parasitenverhältnis mal Hass und mal Liebe. Sie kann mich ziemlich fertig machen, sodass sie die Summe entleert. Aber das bedeutet nicht, dass sie nur auf mich ihre Macht ausüben kann, umgekehrt auch. Wenn ich sie nicht mit meinen Einkünften, in dem Fall heißt das meiner Gase, füttere, wird die stolze Funktion Ausgabe einer Lähmung erliegen, und wenn ich mich weiterhin darum nicht kümmere, wird sie zahlungsunfähig und zum Schluss würde der Totalschaden des Kontos eintreten, die Sperrung. So lernten wir, wie wir gegenseitig schonend miteinander umgehen sollten. Seit diesem Punkt wurde diese kuriose Nummer zu einem wichtigen Proviant meines Lebens und die Bleibe meiner eigenen Geschichte. Über den Geldautomaten an der Wand hängt ein Plakat mit der Titulatur »Meine Bank heißt Haspa«, darauf drei Figuren, ein gewöhnliches Familienbild, Mann und Frau und Tochter. Der Vater trägt seine Tochter auf dem Rücken und die Tochter umarmt liebevoll seinen Hals und schaut auf die Kamera an seiner Schulter. Neben den beiden steht seine Frau, die Mutter. Alle drei lächeln glücklich und schauen die Haspa-Kunden an, die wartend vor dem Geldautomaten stehen, um sich zu bedienen. Auf der rot markierten Fläche des Plakats stehen kurze Texte wie beispielsweise »Ich habe unserem Berater was vom Pferd erzählt, dann hat er es finanziert« oder »Bei Entenfund fähr ich auf meinem Bauch, bei Rentenfund auf meinem Berater« etc. Alle die Plakate schreien den Haspa-Kunden zu, »Es geht mir gut, es geht uns gut, geht es dir auch gut?« Eigentlich mag ich nicht und will auch nicht diese zu glatten Reihen von Haspa-Plakaten ansehen. Aber sie sind ziemlich schlau angehängt worden, ohne daran vorbei zu können. Der Tag am Geldautomaten war auch nicht anders. Ich erblickte das Plakat zweimal. Irgendwie kenne ich ihn. Wer war das? Ach, Sascha. Er war's. Sascha hat mit der Frau auf dem Bild zwei Kinder großgezogen. Seit ein paar Jahren sind sie getrennt. Er lebte in Hamburg und sie als alleinziehende Mutter mit beiden Töchtern in Berlin. Er ist immer noch Single und geht eifrig wöchentlich einmal zum Tango-Tanze ins Universo in St. Pauli. Das altruistische Haspa-Familienbild versus Tango-Musik mit Stiletto überblendete schlagartig in einer Hitzewelle meiner üblichen Gedankenwelt. Währenddessen knirschte, spuckte der Geldautomat einen blauen Euroschein aus, die obere Seite mit Europa drauf. Am 12. Januar 2024, Freitag. Nichts Besonderes ist besonderes Nichts. Wenn man nichts Besonderes aufzeichnet, ist etwas Besonderes. 29. November 2017, Reiskocher. Reis essen Koreaner jeden Tag. Sie kochen jeden Tag Reis. Vom Frühstück bis zum Abendessen. Während meiner Schulzeit kochte meine Mutter als Hausfrau 2 bis 3 Mal am Tag Reis, damit der frisch gekochte warme Reis für die Familie serviert wird. Sie legte großen Wert darauf. Sie ist überzeugt davon, dass warmer Reis im Bauch das Wohltun für die Gesundheit und Ausgewogenheit ist. 3 Mal am Tag Reis zu kochen erfüllt die Frauen, die am Herd stehen, mit Genugtuung. In den 50er Jahren geschah eine Küchenrevolution. Ein elektronischer Reiskocher, den die Toshiba Corporation in Japan als erste auf den Markt brachte. Aber der elektronische Reiskocher kostete ordentlich. Trotzdem, wer nicht auf einmal zahlen konnte, war er sogar bereit zu Ratenzahlungen, um in den Besitz des Kochers zu kommen. Denn Reiskocher wurde immer beliebter unter den Frauen im asiatischen Raum, egal aus welcher Nationalität sie kommen. In den 70er Jahren erwarb meine Mutter den elektronischen Reiskocher. Sie brauchte nicht mehr auf die Zubereitung des Reises aufzupassen, damit der Reis nicht überkocht oder anbrennt. Sie gewann mehr Zeit für die Zubereitung für der Beilagen beim Kochen. Sie war damit sehr zufrieden. Eines Tages wurde unser Haus überfallen. Die Diebe nahmen das Geliebte meiner Mutter, ihren Reiskocher, mit. Damals wurden einige Wertgegenstände bei uns gestohlen, aber ich erinnere mich an nichts anderes außer ihren Reiskocher. In den 80er Jahren gab es einen großen Skandal mit dem elektronischen japanischen Reiskocher. Obschon koreanische Reiskocher auf dem Markt im Umlauf waren, wurden japanische Reiskocher namens Elefantenreiskocher beliebter unter den koreanischen Frauen. Sie hielten den Elefantenreiskocher für den besten. Nicht wenige koreanische Frauen wünschten, diesen Elefantenreiskocher zu besitzen. Obgleich er ein Produkt von Japanern war, wurde der kollektive Nationalstolz von koreanischen Frauen auf die Seite gelegt. Eines Tages erschien ein Zeitungsartikel über den Reiskocherprozess, an dem 10 Frauen, die für die Verbraucherschutzorganisation arbeiteten, beteiligt waren. Sie wurden beim Zoll am Hafen in Busan erwischt. Im Gepäck jeder Frau wurde ein edelsüßer Elefantenreiskocher entdeckt. Zur gleichen Zeit war das politische Verhältnis von den beiden Ländern wegen der Geschichtsverfälschung in japanischen Schulbüchern ziemlich angespannt. Der Reiskocherprozess wurde schnell ein Politikum. Das Pro und Contra unter den Leuten wurden immer heikler. Die Handelskammer und der Reiskocherhersteller, wo nur Männer arbeiten, die zu Hause nie und nimmer am Herd standen, warfen den 10 Frauen vor, dass sie mehr ausländische Produkte als Inlandprodukte bevorzugten. Die Gegenstimme der Verbraucher, der Nutzer der Reiskocher, wurden immer lauter. Sie wiesen die Vorwürfe der Männer am Verhandlungstisch zurück. Sie argumentierten aus ihren alltäglichen Auseinandersetzungen mit dem Reiskocher, die Qualität der koreanischen Reiskocher sei nicht ausreichend im Vergleich zum japanischen Produkt. Die Schere des Konflikts zwischen Männern und Frauen wurde groß. Die Staatsräte nahmen die Situation ganz ernst und diskutierten, um zu einer Lösung zu kommen. Das Prüfinstitut für Industrie überprüfte die Gebrauchstauglichkeit von Reiskochern und verglich die Leistung der koreanischen und japanischen Reiskocher. Die Leistung der koreanischen Reiskocher wurde befriedigend bewertet. Der Staat forderte von den Herstellern die Verbesserung und versprach ihnen dabei die finanzielle Unterstützung. Nach 7 Monaten Reiskocher-Aufruhrs kam ein neues Produkt, eine verbesserte koreanische Version des Reiskochers, auf den Markt. Er eroberte das Herz der koreanischen Frauen und die Frauen haben durch diesen Prozess den Hosenträgern eine schallende Ohrfeige verpasst. Januar 2001, Sonntag. Übers Zimmer. Ich wohne seit 1998 im August auf dem 5. Flur im 6-stöckigen Wohnhaus. Mein Zimmer ist so klein wie ich. Es ist ungefähr noch nicht 12 Quadrat. Man sagt, es sei sehr klein, aber ich bin zufrieden damit und es ist gut so. Im Zimmer sind mehrere Dinge. Ein Einzelbett, ein Regal, ein CD-Ständer, ein Schreibtisch, ein kleiner Rolltisch, ein schwarzer Drehstuhl, eine Tischlampe, eine Schreibmaschine, ein iBook, ein großer Wandschrank, ein Waschbecken, ein Wasserhahn, ein Wandspiegel, ein Heizungskörper, ein Mülleimer, ein Fenster, eine Aus- und Eingangstür. Es sind teilweise meine Eigentumsstücke und zum Teil die daseienden Wohnanlagen. Was mich interessiert, sind die verschiedenen persönlichen Rollen des einzelnen Dinges für mich innerhalb von 24 Stunden. Womit soll ich anfangen, um sie vorzustellen? Sind Sie neugierig auf mein Holzregal? Es stammt von IKEA, steht rechts an der Wand und seine Höhe ist fast bis zur Decke und es ist sechsstöckig, wie mein Wohnhaus. Drinnen liegen viele Bücher. Was mein Lieblingsbuch davon ist, wenn Sie mich fragen, dann kann ich leider nicht so einfach darauf antworten, weil die meisten Bücher im Regal von mir gern gelesen worden sind. Jeder Schriftsteller und jede Menge Künstler sind von mir geliebt. Beckett wartete auf Godot, Hemingway angelte immer noch mit dem alten Mann den Fisch, Wittgenstein nummeriert weiter seine Notizen, Kant kritisierte rein vernünftig meine farbige Zeichnung, mein Rückerston ist zurzeit schwermütig wegen des Todes ihres Mannes Ernst Jandl, Ringelnatz findet sein Herz im Muschelkalk. Patrick Süskind parfümiert sich so fleißig jeden Tag. Ionesco singt mit seinem bekannten Karlensänger auf dem Stuhl und so weiter. Aber momentan plaudere ich oft mit Robert Walser und verbringe viel Zeit mit ihm. Früher habe ich nur seinen Namen gekannt, aber seit der Begegnung mit ihm letzten Monat finde ich ihn toll. Ab und zu langweile ich mich mit ihm, weil er so schweigsam ist. Aber bei jeder Langeweile sehe ich seine halbschläfrigen Augen, höre seine wahnsinnig interessante Schweigestimme und mag sie sehr gern. Sie ist leise, aber präzis und erzählerisch. Sein Schweizer Akzent klingt melodisch, schüchtern und zurückhaltend. Aber sein Blick auf die Dinge und auf das Geschehen ist tierisch instinktartig und scharf wie ein Messer. Manchmal habe ich Angst davor, dass er schon weiß, dass ich in ihm verliebt bin, obwohl ich mich cool benehme und versuche, ihn wie einen normalen Freund zu behandeln. Naja. Eines Tages beim Spaziergang sprach er mit mir über einen Gehülfen. Er heißt Josef. Als er mir seinen Namen Josef bekannt machte, blitzte meine Neugierde einen Augenblick in hoher Spannung in meinem nebligen Kopf. Warum? Ich kannte schon einen Josef aus Italien, hatte meinen europäischen ersten Kuss mit ihm. Es war schon lange her. Ich vergaß seine rosarote Stimme, aber erinnerte mich an seine Fragestellung, darf ich dich küssen? Und an meine Antwort, warum? Trotz der Plumpheit geschah der Kuss. Ich stellte dadurch die zwei Wahrheiten fest. Erstens, die europäische Nase ist zu lang zum Küssen. Ich hatte Sorge, ob er überhaupt während des Küssens atmen konnte. Sein Mund saugte innerhalb kurzer Zeit rasch meinen ungeschminkten Mund. Die beiden offenen Münde waren mit den schleimigen Zungen verstopft. Und seine Nase drückte sich an meine heiße rechte Wange mehr und mehr. Die heiße Luft aus seinen Nasenlöchern kam näher und näher. Ich dachte, oh Josef, wodurch kannst du atmen? Du wirst bald wegen des Küssens ersticken. Gott sei Dank, er ist im Leben. Dieser atmungslose Kuss übte einen großen Einfluss auf meine Zeichnung der Physiognomie aus. Die Folge ist, dass die Nase auf der Gesichtspartie auf dem Papier absolut groß ist. Zweitens, der Kuss ist nass. Auf jeden Fall hat Herr Walter mir vorgeschlagen, nächsten Sonntag die Alster entlang zu spazieren. Ach, ich habe vergessen, Sie mit meinem netten Opa Leonardo da Vinci bekannt zu machen. Er ist unterwegs nach Italien wegen der letzten Mahlzeit mit seinen gläubigen Freunden. An Weihnachten haben Sie ihn zum Essen eingeladen. Er kommt bald wieder. So, das ist die Umgebung meines Regals. Neben dem Regal steht der CD-Ständer. Der besteht auch aus Holz und ist 20 cm breit, 17 cm tief und 200 cm hoch. 135 CDs sind da. Die Musikrichtung reicht von Klassik bis zu Pop. Wie immer mag ich jede Musik je nach Stimmung. Die meisten Melodien aus dem hohen, schlanken CD-Ständer stellen meine reale Bühne in der Vergangenheit dar, wann ich gelacht habe, wo ich war. Mein Kopf dreht sich wie die alten Schallplatten. Beispielsweise Flötenkonzert von Mozart höre ich gern am Morgen. Ich nenne sie einen Morgenvogel. Im Sommer früh morgens, meinetwegen ab 10 Uhr, singen die lauten kleinen Vögelchen im Hinterhof und holen mich aus dem lauwarmen, gemütlichen Bett. Die Sonne reflektiert sich hellgelb auf meinem Gesicht. Ich muss unnüchtern und munter sein. Mein gelber Vorhang, mein gelb karierter Bettbezug und mein gelbes Handtuch tarnen sich im gelben Schein. Falls es so ist, habe ich normalerweise einen guten Morgen. Die Bilder einer Ausstellung von Mussorgsky lässt mich an verstorbenen Professor K.P. Bremer erinnern. Rhapsody in Blue von Gershwin ist verbunden mit der Thalia-Probebühne Blau in Blau und selbstverständlich mit meinem kuscheligen Freundin Christine und Jochen. Der Ring des Nibelungen vom großnasigen Herren stellte den Kontakt zu meiner Mainzer Zeit her. Damals las ich Menschliches als Menschliches von Nietzsche und liebte ihn fast wie verrückt. So viele Nächte war ich seinetwegen wach, stand am nächsten Morgen spät auf und zweifellos mit dick geschwollenen Augen. Komischerweise tat jeder Satz von ihm mir so menschlich als menschlich weh. Ich lebte mehrere Jahre in Deutschland, fast optimal, sprachlos. Und wie Sie wissen, war Wagner sein guter Ex-Freund, bevor diese Musik ihn von Wagner trennte. Mein liebster Kabarettist ist Georg Kreisler. Seine Lieder bringen mich zum Totlachen und machen mich gleichzeitig melancholisch, herzberührend. My favorite songs von Kreisler sind die Chinesen. Und hat jemand hier vielleicht Matthias gesehen? Weil Matthias mein ältester deutscher Freund ist. Officium ist die Erinnerung an Weihnachten letztes Jahrhundert 1999 und an Zahnschmerzen von Professor Dr. Uwe Schnede. Rock'n'Roll ist natürlich der besoffene Tanz mit den warmherzigen Freunden. Adriano Celentano ist ein Stück der Memoir an Michi und Max. Überdies immer noch viel mehr, aber ich soll hier aufhören, um weiterzukommen. Auf der linken Seite vom CD-Ständer, tief darunter, steht der Schreibtisch, an dem ich jetzt sitze und tippe. Die meiste Zeit zu Hause bleibe ich hier. Über dem Tisch hängt mein Schutzengel. Er ist ziemlich neu hier. Bei einer Einweihungsparty schenkte er mir die himmlische Aura von Cupido. Natürlich habe ich in mir die Liebe, endlich. Der linke Rand des Schreibtisches hat eine wichtige Bedeutung. Das heißt, die linke Wand ist zu Ende. Anders gesagt, da gibt es eine Ecke. Diesen Wendepunkt mag ich besonders im Raum. Es ist faszinierend. Oberhalb der Stirnseite meines Schreibtisches ist ein glasiges Quadrat, ein einziges Fenster in meinem Wohnraum. Das ist eine Leinwand für einen stillen, passiven Augenkontakt mit der Außenwelt. Ich erfahre wahnsinnig vieles durch das Glasquadrat. Es zeigt mir täglich eine undekorierte Tatsache, wie das Wetter ist, welche Farbtöne jede Jahreszeit hat, wie die kleinen Minikinder auf dem Spielplatz sich bewegen und schreien, wann ein Eichhörnchen den Wasserteller ableckt. Diese lebhafte Kinografie schlingt sich um den Farbpinselstrich, der in jeglichen Tagesblättern lesbar ist. Die Tagebuchzeichnung. Deshalb lehne ich mich gern an der Fensterbank an, während ich eine Zigarette rauche. Dem Eck gegenüber ist mein Atelier. Es könnte der winzigste Arbeitsplatz eines Künstlers sein. Von der Ecke bis zur Arbeitsfläche dauerte es nicht ganze 2 meiner Schritte. Da steht mein kleiner Rolltisch, den ich beim Umzug von Mainz nach Hamburg mitgebracht habe. Darauf sind die Ölfarben und meine Lieblingspinsel Nummer 6. Die gespeicherten Tageserfahrungen werden an der Stelle verdaut und reaktiviert. Die meisten Tagebuchzeichnungen entstanden an diesem Platz. Wie viele Stunden verbringe ich dort? Ich weiß nicht ganz genau, aber ich hätte Lust, irgendwann die Arbeitszeit zu rechnen. Bin ich doch dumm? Im rechten Winkel dazu liegt mein Einzelbett. Es ist länger als ich und liegt linkswendig voll. Es ist das einzige waagerecht liegende Möbel im Zimmer. Als Einstiegmöbel nimmt es zu viel Platz im kleinen Zimmer. Es ist doch wahr, trotz der unverschämten Platzierung kann ich es nicht hassen, denn es bedeutet, gute Nacht und träume was Schönes. Die Haufen Träume, die ich mit geschlossenen Augen gehabt habe, die ich meistens vergessen habe, liebe ich. Egal, Albträume eingeschlossen. An der dritten Ecke zwischen der Ausgangstür und dem Bett ist ein Abstellraum, worin es sehr heimlich dunkel ist. Man kann gar nicht wissen, was da versteckt ist. Dieser circa 2 Quadratmeter große Eckraum ist starr zugeschlossen mit einem metallenen Handgriff, aber ohne Schlüssel. Ich öffne die Tür durchschnittlich 2 oder 3 Mal am Tag, um die Klamotten anzuziehen und auszuziehen. Aber das ist kein Umkleideraum wie in einem Modesalon. Ausgenommen die gehängten Kleidungen sind die meisten Dinge im Abstellraum in Kartons eingepackt. So oft passiert es mir, ich weiß nicht genau, was drinnen ist. Sie sind etwas Störendes im Alltag, aber gleichzeitig etwas Wichtiges nach wie vor plötzlich eines Tages. Deswegen kann ich sie nicht so einfach wegschmeißen und behalte sie immer noch trotz Mangels. Tja. Gegenüber von dem Abstellraum neben der Eingangstür rechts befindet sich ein weißes Waschbecken mit kaltwarmem Wasserhahn. Über dem Waschbecken, direkt an der Wand, ist ein rechteckiger Spiegel. Er hängt halb Kopf hoch. Wenn ich davor stehe, sehe ich nur mein waagerecht halbiertes Gesicht. Ungefähr von der Nase, sicher bis über die Stirn. In dieser letzten Ecke geht ein Tag vorbei und geht noch ein Tag vorbei. Mein Tagesritual an der weißen Kachel Ecke ist, wie typisch, bei jedem täglich 2-mal ordentlich die Zähne zu putzen. Über meinem schwarzhaarigen Kopf ist eine weiß bemalte kahle Decke und unter meiner 36er Schuhgröße liegt das graue Laminat. Das war's. 30. Januar 1999, Samstag. Ich meine, dass das Gespräch ein Sprachtischtennis ist. Die Begegneten sitzen am Tisch und spucken die Wörter. Die wahrscheinlichen Themen bestehen aus den gestreuten Fragen und aus den Lego-Antworten. Einer schlägt einen Satzblock hin, anderer schlägt ihn mit dem schrägen Winkel wieder zurück. Der Ping-Pong-Klang ist laut und leise. Manchmal falsch getroffen, aber trotzdem ist das Gespräch lang und interessant. Zum Beispiel, das schwarze Quadrat ist kein schwarzes Quadrat mehr, weil eine Seite schräg ist. Ping! Das schwarze Quadrat von Malevich ist ein grundlegendes Element von Suprematismus. Pong! Spinnst du? Ping! Es ist nur eine reine mathematische Fläche, die in Schwarz geschlossen ist. Pong! Die Augenmasse kann das perfekte Quadrat schöpfen, die Mathematiker kann es auf dem XY-Graph nicht. Ping! Wie viele Pünktchen hat eine Zentimeterlinie von rechts? Pong! Sag mal ungefähr, wie viele Pünktchen können einer 1-Zentimeter-Linie innewohnen? Ping! Was? Pong! Quatsch! Ping! Das Quadrat ist das Quatschquadrat in eigenen Sinne. Pong, 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 pong. Der letzte Textabschnitt ist aus dem Buch Lieber Geld. Damit beende ich die Lesung. 23. April 2012, Dienstag. Menschen am Freitagabend. Jeder hörte halbwegs zu, Piepton der Barcode, Kasse geöffnet, Münzen klappern, Kasse zu, Kassenbon abgerissen, freundliche Redefloskel der Kassiererin, einen schönen Tag wünsche ich Ihnen, und dann der die nächste Bitte. Jeder Artikel regelrecht eins nach dem anderen gescannt bis zum Römersalat. Sie schaute in die Gemüsepreisliste, fand aber nichts. Den Kopf schräg zur Nachbarkassiererin, laut fragend: Sandra, wie viel kostet der Salat? Mit der rechten Hand hob sie ihn hoch und zeigte ihn. 1,99. Danke, tippte dreimal. Mit der schweren Metallsirene öffnete sich die Kasse widerstandslos. 20 Cent zurück, der Kassendeckel knallte federleicht zu. Einen wunderschönen Abend. Der nächste nur mit dem Leergut-Kassenbon, piep, tipp, kling, Kleingeldregen, Knall der Tresor, schönes Wochenende.